Ja, guten Morgen. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer 14. Ausschusssitzung zum öffentlichen Teil begrüßen. Wir haben heute einen Tagesordnungspunkt, nämlich das Fachgespräch zum Weiterentwicklung des Stellenprofiles oder Stellenprofile und der Departmentstrukturen an Hochschulen. Ein bedeutsames Thema, welches ich auch aus eigener Anschauung sehr gut kenne, weil ich in Köln beurlaubter Inhaber eines Lehrstuhls für klinische Epidemiologie und Gesundheitsökonomik bin und an der Harvard School of Public Health Mitglied eines Departments für Health Policy und Management bin, im Sinne einer klassischen, also Gastprofessur in der Departmentstruktur. Ich persönlich halte diese Departmentstruktur für überlegen, das möchte ich hier ganz offen einräumen vorab, aber das werden wir ja jetzt also breit diskutieren können. Breit diskutieren können. Ich darf um Ruhe bitten. Breit diskutieren können. Ich darf unsere Gäste ganz herzlich begrüßen. Frau Niedendorf, also Bildungswissenschaftlerin und Autorin. Vielen Dank, dass Sie da sind. Professor Tilman Reitz ist uns über Zoom zugeschaltet von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Professor Tobias Rosefeld von der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Philosophie. Frau Professor Steinbeck von der Heinrich-Hahn-Universität in Düsseldorf. Und zugeschaltet ist uns auch Frau Professor Brigitta Wolf von der Bergischen Universität in Wuppertal. Wir gehen hier typischerweise so vor, dass Sie für 5 Minuten eine kurze Einführung geben. Danach werden wir dann, die Zeit wird das zumindest erlauben, 3 also Fragerunden machen. Die erste Fragerunde hat jeweils 5 Minuten. Die beiden anderen Fragerunden hätten dann 3 Minuten. Und ich würde Sie bitten, vielleicht Frau Niedendorf, dass Sie uns einführen.
Da, jetzt auch. Also vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, denn mit 80.000 FollowerInnen bin ich jeden Tag umgeben von Hunderten und von Tausenden WissenschaftlerInnen, die leidenschaftlich nach Wahrheit und nach Wissen suchen und zugleich neben dieser Leidenschaft vor allen Dingen erfahren müssen, wie viel Leiden doch in diesem Wissenschaftssystem steckt. Und wenn man dieses Leid, sondern auch das dadurch verschwendete Humankapital auch ernst nehmen möchte und nimmt, dann hört man ihnen zu. Und deswegen bedeutet es mir wirklich hier ganz doll die Welt, heute hier sprechen zu dürfen. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und denn das, was wir uns WissenschaftlerInnen wünschen, ist gar nicht so radikal. Im Kern fordern wir was sehr Konservatives, nämlich Verlässlichkeit, Fairness und Würde. Was heißt es konkret? Erstens, wir brauchen verbindliche Mindestvertragslaufzeiten für Promovierende so gelöst, dass die im Fach durchschnittliche Promotionsdauer die Grundlage der Mindestvertragslaufzeit bildet. Zweitens, wir brauchen eine Trennung und Betreuung und Begutachtung von Dissertationen. Schon allein, damit sich die internationalen KollegInnen nicht ständig beim Lunch verschlucken, wenn wir ihnen unser System erklären. Drittens, wir brauchen eine klare Übereinkunft darüber, dass Postdocs-Verträge raus aus dem BIS-Zeit-VG gehören, möglich gemacht durch die Anerkennung des EU-Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen. Und an diesem Punkt bitte ich Sie, von diesem Vorurteil oder dem Narrativ der faulen Dauerbeschäftigten bitte abzusehen. In einer Studie wurde gezeigt, dass die Publikationsrate bis kurz vor der Festanstellung steigt und danach stabil bleibt. Also keine Spur eines Leistungseinbruchs. Und wenn Sie dieses Vorurteil trotzdem bemühen wollen, dann bleiben Sie bitte fair und schauen Sie auch auf alle, die unbefristet beschäftigt sind. Und das meint dann auch die ProfessorInnen. Viertens, der Bund sollte vorgeben, dass die Länder Befristungshöchstquoten festlegen müssen. Und über die konkrete Höhe entscheiden die Länder. Aber der Bund legt eine Quote von Höchstbefristungen fest, die die Länder mindestens erfüllen müssen. Und damit wird Befristung nämlich begründungspflichtig statt Normalzustand, wie es aktuell ist. Und fünftens, statt starren Stellenprofilen brauchen wir Stellenprofile, die flexibel Tätigkeitsfelder ermöglichen. Ich selbst bin Lehrkraft für besondere Aufgaben und betreibe zurzeit unentgeltlich Forschung, weil mein Stellenprofil es nicht erlaubt, meine Forschungskompetenz im Rahmen meines Vertrages in dieser Form zur Verfügung zu stellen. Und das ist nur ein Beispiel für die vielen Dysfunktionalitäten des aktuellen Wissenschaftssystems. Deshalb beginnen wir bitte endlich damit, in Menschen zu investieren und nicht nur in Projekte, in Projektlogiken zu denken. Das macht uns innovativ und das können wir auch. Denn das letzte Mal habe ich noch im Ohr gehabt, man wolle Deutschlands Innovationsmotor boosten. Wie kann das praktisch aussehen? Ich begrüße das Positionspapier des Wissenschaftsrats. Zwar zeigt es die Bemühungen, in die Personalstruktur frischen neuen Wind reinzubringen, aber statt starren Funktionen, die ja in sich schon wieder Hierarchien schaffen, möchte ich gerne für Postdocs mehr Flexibilität schaffen. Das Schlagwort ist hier Portfolio-Stellenprofile. Diese enthalten 50% zum Beispiel zur Abdeckung der Departmentziele, einen Entwicklungsbereich von 30% und 20% wären Experimentierzone. Dieses Portfolio-Stellenprofil in den Arbeitsplatzbeschreibungen werden dann in jährlichen MitarbeiterInnen-Gesprächen kompetenzorientiert und an die Anforderungen des Departments angepasst. Das schafft für ArbeitgeberInnen als auch für ArbeitnehmerInnen zugleich Flexibilität und ermöglicht Hochschulen auch, sich schnell an veränderte Bedingungen sich anzupassen. Damit das bestmöglich gelingt, braucht es zum Beispiel Departmentstrukturen in angemessener Größe, die Entwicklungsspielraum und Planungssicherheit erlauben. Und wenn wir wollen, dass solche Strukturen nicht nur auf dem Papier existieren, brauchen wir dafür auch Anreize. Zum Beispiel leistungsbasierte Mittelzuweisungen können Departments bei der Finanzierung bevorzugen, wenn sie nachweislich Ressourcen bündeln oder auch flexibel umverteilen. Ein Punkt ist mir dabei besonders wichtig. Mit dem Westzeit-VG allein werden wir die Debatte oder das Thema, das Problem Machtmissbrauch nicht lösen, mit dem ich mich sehr viel beschäftige. Aber wir würden nicht so hartnäckig über diese befristeten Verhältnisse reden, wenn sie nicht auch ein ziemliches Druckmittel wären zu Lasten der prekär und abhängigen Beschäftigten. Und wie wäre es zum Beispiel mit einer Exzellenzinitiative für gute Arbeit in der Wissenschaft, auf die sich Universitäten dann bewerben und mit herausragenden Konzepten eine Anschubfinanzierung bekommen, wenn sie all das zum Beispiel dann umsetzen, sondern dann auch noch wissenschaftlich begleiten lassen. Und damit komme ich zum Schluss. Ich habe Ihnen heute keine Utopie mitgebracht, sondern machbare Lösungen. Nicht, weil es an Ideen fehlt, denn eigentlich würde ich gerade mit Ihnen allen super gerne einen Kaffee trinken gehen und wirklich um die besten Ideen ringen. Nein, ich habe Ihnen machbare Lösungen mitgebracht, weil ich wissen will, ob Sie den Mut haben, in Ihrer Verantwortung als BundespolitikerIn dafür zu sorgen, dass WissenschaftlerInnen Verlässlichkeit, Fairness und Würde erfahren. Denn die Frage ist, was kann ich Ihnen noch sagen, was Sie nicht längst schon wissen? Der Prüfstein ist also der Mut, ob Sie bereit sind, das Offensichtliche endlich zu tun. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen im Namen aller WissenschaftlerInnen, dass Sie das auch haben und den Mut haben werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Niendorf. Wir machen weiter mit Professor Tilman Reitz von der Friedrich-Schiller-Universität. Der ist uns per Zoom zugeschaltet. Können Sie uns hören?
Ja, ich kann Sie sehr gut hören und ich hoffe, Sie können mich auch hören. Ja. Dass mein Bild jetzt kurz stehen geblieben ist, ist normal. Das passiert am Anfang immer. Ich werde sehr Ähnliches sagen wie eben, aber hoffentlich etwas langsamer. Ich werde einfach nochmal sagen, warum die Departmentstruktur höchstwahrscheinlich mit Recht State of the Art ist, weswegen unser deutsches System nicht so gut geeignet ist, Leute wissenschaftlich zu qualifizieren und den Berufseinstieg in die Wissenschaft zu ermöglichen. Und ich werde dann versuchen zu umkreisen, was der Bund eigentlich tun kann. Denn das ist ja, glaube ich, das, weswegen Sie heute zusammengekommen sind. Und das ist gar nicht so leicht, das zu sagen, da die Hochschulen und die Länder ja auch immer mitregieren. Ich fange nochmal mit dem Grundsätzlichen an. Was noch nicht genannt wurde, ist ja die Idee, die in Deutschland sehr, sehr lange Bestand hatte. Mitarbeitende, die noch keine Professur haben, sind die Ausstattung einer Professur. Dieses quasi feudale System haben wir ererbt aus dem 19. Jahrhundert und nie wirklich abgeschafft. Selbst wenn die Professuren jetzt nicht mehr offiziell Lehrstühle heißen, aber wenn man eine Professur bekommt, bekommt man nach wie vor eine Ausstattung und das heißt zum Beispiel ein oder zwei Mitarbeitsstellen. Das heißt, diese Leute sind sehr, sehr formell von einem abhängig. Wie es modern und leistungsgerecht, qualifizierungsgerecht und so weiter funktionieren sollte, mit weniger Möglichkeiten für Machtmissbrauch, ist, dass angehende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Beginn an selbstständige Teile eines Instituts sind. Und das ist eigentlich der Kern von Departmentstrukturen. Es kommt jetzt noch eine wesentliche Sache dazu. Wenn diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vollständig qualifiziert sind, dann sollten sie auch keine befristeten Stellen haben, sondern ganz normale Arbeitsverhältnisse haben, wie in jedem anderen wirtschaftlichen Bereich auch und wie natürlich auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Im Moment haben wir dieses Sonderbefristungsrecht, was Wissenschaftszeitvertragsgesetz hat und das macht den Leuten gerade in der Phase nach der Promotion, wenn sie also fertig qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, das Leben extrem schwer und es vergeudet extrem viel Potenzial. Das könnte ich mit unendlichen Zahlen und Berichten noch ausfüllen. Ich belasse es mal dabei. Ich sage nur noch mal die ganz, ganz bekannten Zahlen. Wenn wir die Professorinnen und Professoren mitzählen, dann haben wir ungefähr 2/3 befristete Beschäftigungsverhältnisse im wissenschaftlichen Personal. Alle diese Leute sitzen auf Abruf da. Und bei vielen Leuten ist es so, dass dann irgendwann die Höchstbefristungsdauer einsetzt und sie dürfen gar nicht mehr weiter beschäftigt werden. Und wir haben, wenn wir die Profs nicht mitzählen, über 80% Befristungsquote. Das heißt, es ist also gerade umgekehrt wie auf dem gewöhnlichen Arbeitsmarkt. Und das ist, glaube ich, kein Zustand, der tragfähig ist. Und auch diese persönliche Zuordnung zu den Professuren ist nicht tragfähig. Was man daran ändern kann, ist strukturell eigentlich sehr klar. Man schafft eben unabhängige Mitarbeitsstellen an den Instituten, und zwar in 2 Kategorien. Erstens die Leute, die noch promovieren. Da sind befristete Stellen in Ordnung, weil das gleichzeitig Beschäftigung und Qualifikation ist. Zweitens die Leute, die promoviert sind. Da müssen Dauerstellen die Regel sein und man kann sich darüber verständigen, was die für eine Eingangsphase haben. Jetzt ist es so, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz das nicht direkt verbietet, es zu tun. Leute wie Tobias Rosefeld haben das in ihren Instituten bereits durchgeführt und wir sind gerade dabei in der Soziologie in Jena und wir merken, dass wir ohne Unterstützung des Bundes und Landes überhaupt nicht weit kommen. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens gibt es die Stellenkategorien noch nicht wirklich, die wir brauchen. Also Lecturers und Readers, wie man das in anderen Ländern nennt, Dauerstellen jenseits der Professur. Und zweitens gibt es eben immer noch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, in dem sich die Unis eingerichtet haben. Bei uns gibt es zum Beispiel nicht etwa eine Höchstbefristungsquote, sondern eine Höchstquote für unbefristete Stellen. Das hat die Uni irgendwann mal beschlossen, weil das so prima ins Konzept passte und weil das wunderbar zum WIS-Zeit-VG passt. Das ist aber natürlich extrem kontraproduktiv, wenn wir irgendetwas anders machen wollen. Und schon bei der ersten Departmentstelle, die wir einrichten wollen, stoßen wir im Moment auf Schwierigkeiten. Das heißt, mein Plädoyer Nummer 1 ist, Sie müssen noch einmal ernsthaft dran an das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Machen Sie das gerne Mitte dieses Jahres, wie Sie es wollten, aber machen Sie es bitte ordentlich und gehen Sie auch an die Postdoc-Befristungen ran, die sich so nicht tragen lassen. Mein Plädoyer Nummer 2 ist, wenn Sie wollen, können Sie natürlich gerne Unis fördern, die mit Dauerstellenkonzepten vorangehen. Sie müssen aber im Zweifelsfall gar nicht mehr Geld in die Hand nehmen, sondern Sie sollten die Unis einfach unter Druck setzen, indem Sie zum Beispiel im Rahmen von Bund-Länder-Vereinbarungen sagen, bestimmte Befristungsquoten führen zu geringerer Finanzierung. Und damit bin ich dann auch beim letzten Punkt. Sie müssen sich wieder mit den Ländern zusammensetzen und müssen schauen, dass die Wissenschaftsfinanzierung insgesamt angepasst wird. Denn wir haben abgesehen von diesem ganzen Problem mit den Haushaltsstellen das riesige Problem einer viel zu hohen Drittmittelquote. Das meiste ist auf prekäre Projekte ausgelegt, die nicht mal wissenschaftlich besonders ertragreich sind, weil sobald man anfängt zu forschen, das Projekt schon wieder aufhört. Diese Logik der immer mal wieder so ein bisschen Finanzierung verschwendet unglaublich viel Geld und zerstört eigentlich wissenschaftliche dauerhafte Strukturen, sowohl in der Qualifikation als auch in der Forschung. Insofern nochmal der ganz, ganz eindringliche Aufruf, bitte ändern Sie dieses System auch insgesamt und machen Sie es uns überhaupt möglich, sinnvoll funktionierende Departments einzurichten.
Vielen Dank. Ich muss darauf hinweisen, dass wir die Zeit einhalten müssen. Sie haben einen Block von 5 Minuten am Anfang und haben danach die Möglichkeit, in den Fragen natürlich noch weiter auszuführen. Dann machen wir weiter mit Herrn Professor Rosefeld von der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Philosophie.
Ja, auch von meiner Seite hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen aus der Praxis eines Instituts zu berichten, das bereits eine Departmentstruktur eingerichtet hat. Ich habe auch eine kleine Stellungnahme vorbereitet. Die hochschulpolitische Diskussion der letzten Jahre hat 2 Dinge gezeigt. Erstens, die Stellenstruktur an deutschen Universitäten bedarf der Reform. Es gibt bei uns in der Karrierephase nach der Promotion zu viele befristete Arbeitsverhältnisse. Und die Entscheidung darüber, wer dauerhaft in der Wissenschaft arbeiten kann, fällt zu spät. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchen planbare Karriereperspektiven und Stellen, auf denen sie früher eigenständig arbeiten können. Dass wir in Deutschland beides nur viel zu selten anbieten können, ist ein signifikanter Standortnachteil im internationalen Wettbewerb um die besten Talente. Zweitens, die Idee, die nötigen Reformen von Seiten des Bundes top-down mit dem Instrument des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zu fördern, hat bislang nicht zum Erfolg geführt. Zu Fragen von Befristungslängen und Umfang will sich innerakademisch und politisch de facto einfach kein Konsens einstellen, ob man das nun gut findet oder nicht. In dieser Situation ist die Department-Reform ein geeignetes Mittel, um bottom-up konstruktiv etwas an der Lage zu ändern. Wir haben deswegen an unserem Institut vor 2,5 Jahren beschlossen, ein Department zu werden. Was bedeutet das? Es bedeutet vor allem, sich vom Lehrstuhlsystem zu verabschieden. Im Lehrstuhlsystem werden Stellen für wissenschaftliches Personal als Ausstattung einzelner Professuren behandelt. In einem solchen System ist es ausgesprochen schwierig, Dauerstellen jenseits der Professur zu schaffen. Das liegt an 2 strukturellen Gründen, die völlig unabhängig von allen weiteren inhaltlichen Begründungen von Befristung sind. Erstens dürfen in der Logik des Lehrstuhlsystems Mitarbeiterstellen bei Freiwerden der Professur nicht besetzt sein, um dann in Berufungsverhandlungen wieder neu vergeben werden zu können. Zweitens können im Lehrstuhlsystem einzelne Professoren und Professorinnen über Ausrichtung und Besetzung ihrer Stellen entscheiden. Für die Besetzung von Dauerstellen ist das kein akzeptables Konzept. Im Department-System fallen diese beiden Hindernisse für eine nachhaltige Stellenstruktur weg. Wir haben unsere Mittel gepoolt. Niemand von uns hat mehr persönliche Mitarbeiter. Und über die Ausrichtung und Besetzung der aus den gepoolten Mitteln finanzierten neuen Stellen entscheiden wir gemeinsam. An einem Department kann es weiter befristete Stellen geben, für Promovierende sowieso, aber auch für Postdocs. Aber die Anzahl dieser Stellen kann sich nun an Sachgründen orientieren und folgt nicht mehr einfach aus der Logik des Lehrstuhlsystems. In unserem Fall bedeutet das konkret, aus den Mitteln von bisher 11 befristeten Mitarbeiterstellen finanzieren wir künftig 3 neue unbefristete Stellen im Mittelbau, 2 zusätzliche Tenure-Track-Professuren als Nachfolgemodell für die alten Habilitationsstellen und weiter 4 befristete Mitarbeiterstellen. Das genaue Verhältnis zwischen befristeten und unbefristeten Stellen kann an anderen Departments natürlich ganz anders aussehen und sollte sich an den jeweiligen Bedürfnissen des Faches vor Ort orientieren. Die Erfahrungen, die wir bislang mit der Ausschreibung und Besetzung der neuen Stellen gemacht haben, bestätigen uns. Wir sehen an der Anzahl, Qualität und Internationalität der Bewerbungen, wie attraktiv unsere Stellen sind, und wir merken, wie sehr wir alle von Mitarbeitenden profitieren, die langfristig bei uns sind. Ich bin im letzten Jahr an mehr als 10 deutschen Universitäten gewesen, um dort unser Projekt vorzustellen, meistens auf Einladung von Instituten und Fakultäten, die selbst beginnen, über eine Department-Reform nachzudenken. Es tut sich viel im Moment. Aber eine solche Reform von unten ist auch ein mühsamer Prozess. Und etwas politischer Rückenwind und ein bisschen zusätzliches Geld in der Übergangsphase wären sehr hilfreich, um ihn zu unterstützen. Der Bund kann sicher nicht dauerhaft neue Stellenformate finanzieren. Das müssen die Universitäten schon selber schaffen. Aber er könnte ein Förderprogramm auflegen, in dessen Rahmen sich Institute, Fakultäten und Universitäten um Anschubfinanzierung bewerben können, wenn sie bereit sind, ihre Strukturen so zu verändern, dass aus den vorhandenen Mitteln eine nachhaltigere Stellenstruktur finanziert werden kann. Wenn Sie als Bundesgesetzgeber Einfluss darauf nehmen wollen, wie sich die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft in Deutschland tatsächlich verbessern, würde ich Ihnen sehr zu einem solchen Förderprogramm raten. Die wichtigen und richtigen Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu neuen Stellenprofilen werden nur dann eine Chance auf Realisierung haben, wenn wir an den Universitäten damit beginnen, unsere vorhandenen Mittel so einzusetzen, dass Stellen mit den genannten neuen Profilen auch tatsächlich eingerichtet werden. Der Wandel vom Lehrstuhl zum Department-System ist dabei für viele Fächer ein zentrales Element. Sie können einiges dazu tun, diesen Wandel zu unterstützen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Rosefelden. Wir machen weiter mit Frau Professor Anja Steinbeck von der Heinrich-Heine-Universität.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, auch ich bedanke mich für die Einladung. Und es gibt, glaube ich, sehr viel Konsens, aber auch einigen Dissens. Meine These, die ich voranstellen möchte, ist, dass Sie die Verbesserung der Personalstrukturen ganz sicherlich nicht mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz erreichen, sondern dass es hierfür eines Kulturwandels bedarf. Und für den kann Geld zumindest flankierend oder intensivierend wirken. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen, die sich tatsächlich an Weihnachten so ereignet hat bei uns in der Heinrich-Heine-Universität. Wir haben eine promovierte Biologin im Mittelbau der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät und sie betreibt eine Core-Facility, also Mikroskope und andere Geräte. Diese Core-Facility ist unabdingbar für unsere Cluster und für unsere SFBs und sie wirbt auch selbst Drittmittel ein, mehr als mancher Professor, und ist auf einer unbefristeten Stelle, A14, und es stand eine Beförderung an. Kurz vor Weihnachten hat sie ein Angebot aus Kopenhagen bekommen, genau ein solches Institut in Kopenhagen aufzubauen, mit vielen Mitarbeitern und dort Direktorin zu sein. Der Dekan schrieb mir völlig aufgeregt, wenn Frau sowieso geht, ist, denk, auf sie kann ich schlechter verzichten als auf irgendeinen W2 oder auf manche W2-Kollegen aus meiner Fakultät. Ich habe dann lange mit der Kollegin vor Weihnachten telefoniert und sie hat mir umfassend gesagt, was man alles an unserer Uni tun müsste, um diese Core-Facility zu verbessern und weiterzuentwickeln. Und auf meine Frage, warum sie mir das jetzt sagt und nicht vorher mit Kollegen darüber gesprochen hat unter dem Dekan, sagt sie, ich war bei einem Kollegen und seine Antwort war, jetzt wedelt ja der Schwanz mit dem Hund. Also ich war wirklich schockiert über diese Aussage, weil ich gedacht habe, oh, solche Einstellungen noch an meiner Universität. Was ich damit sagen möchte ist, wir können und dürfen in einer Universität nicht mehr lange vom diffusen Mittelbau sprechen. Sie können den Menschen keine Anerkennung und keine Identität vermitteln, wenn sie sagen müssen auf die Frage, was bist du denn? Ja, ich bin Mittelbauler an der HHU. Das Erste ist, dass wir Stellenprofile, flexible Stellenprofile benötigen, mit auch einem Teil von Forschung, für Scientific Manager, Lecturer oder Reader oder wie wir sie auch immer nennen möchten. Das schafft Klarheit, Transparenz, das schafft Identität, das schafft Anerkennung, das schafft Durchlässigkeit. Weitere Aspekte sind wichtig, transparente Besetzungsverfahren und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen befristeten und unbefristeten Stellen. Und hier ist ein ganz großer Dissens. Ich halte verbindliche Befristungs- oder Entfristungsvorgaben für falsch. Die müssen sich an den Bedürfnissen der jeweiligen Fächer orientieren. Wir haben Befristungsquoten von über 50% in manchen Fächern und wir haben Befristungsquoten von 0 bei Postdocs aus Haushaltsmitteln, wie beispielsweise bei den Juristen. Da gibt es auch keine juristischen Hannas, weil bei den Juristen dieses Problem nicht existiert, sondern die Universität verlassen. Wir haben aber andere Bereiche, da liegen sie in den Geisteswissenschaften bei 53%. Und das können wir nicht mit einer gesetzlichen Quote festschreiben. Um das Ziel, was ich eben formuliert habe, zu erreichen, bedarf es eines Kulturwandels. Das ist gesagt worden. Wir haben da auch Vorarbeiten in der Hochschulrektorenkonferenz geleistet. Zusammen mit der Jungen Akademie haben wir Leitlinien für unbefristete Stellen neben der Professur beschlossen. Und auch der Wissenschaftsrat geht es in diese Richtung. Aber wie eben schon gesagt wurde, das ist ganz schwer durchzusetzen. Es gibt, glaube ich, keine Hochschulleitung, die sich gegen ein Departmentmodell wendet. Aber die Kollegen tun sich schwer, weil es eben, genau wie eben gesagt wurde, in den Berufungen wichtig ist, dass man da auch Ausstattung dazu geben kann. Insofern wäre ein Programm, was ähnlich ist wie das Tenure-Track-Programm damals für die Juniorprofessuren, um da den Kulturwandel einzuleiten, ein ähnliches Programm sehr, sehr hilfreich, um das durchzusetzen. In Nordrhein-Westfalen bräuchten wir keine Gesetzesänderung. Wir können mit dem Gesetz, was wir haben, diese Stellenprofile einrichten. Aber starre Befristungs- oder Entfristungsvorgaben würde dem System nicht gerecht werden. Ich habe die Minute wieder eingeholt.
Vielen Dank, das ist sehr großzügig. Und abschließend Frau Professor Birgitta Wolf von der Universität Wuppertal ist uns über Zoom zugeschaltet.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich hören.
Ja, sehr gut.
Bei dem Vortrag von Frau Niendorf habe ich mich so ein bisschen gefragt, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Wir haben ja das Problem der Stellenbedingungen und der prekären Beschäftigung. Wir haben aber auch das Problem der Departmentstrukturen, das im Grunde fragt, welche Organisationsstrukturen, und da gehören Vertragsformen für Mitarbeitende möglicherweise dazu, sind optimal für Universitäten. Sorry, wenn ich da jetzt so ein bisschen nach BWL-Prof klinge, die ich mal war, bevor ich dann ins Wissenschaftsmanagement gewechselt habe. Dieses Problem ist beforscht worden, das würde ich kurz einmal referenzieren wollen und dann erzähle ich Ihnen einfach aus meiner Uni, aus meinem Erfahrungsbereich. Konzeptionell ist ja eigentlich nie gezeigt worden, dass Die Tatsache, dass eine Menge von jungen Menschen nach einem entsprechenden Qualifikationsschritt die Hochschulen auch wieder verlassen, dass dadurch das System geschwächt wird. Wir wissen zwar, die Zahlen hat Frau Niendorf auch zitiert, dass eine Reihe von jungen Menschen wieder aus der Uni rausgehen. Aber die Frage ist doch, macht das wirklich die wissenschaftliche Leistung der Universitäten schlechter? Und da bin ich mir nicht so sicher, ob es dafür überhaupt eine empirische Evidenz gibt. Denn was ich immer wieder höre, ist, dass Lehrstuhlinhaberinnen, Dekaninnen, aber auch Hochschulleitung unglaublich kreativ werden, wenn es darum geht, die wichtigen Leute, egal in welcher Karrierestufe sie sind, zu halten. Ja, Steinbeck hat das ja eben in einem Fall nachdrücklich illustriert, wie wir da vorgehen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir bislang schon auf allen Ebenen die Möglichkeit haben, da auch sehr, sehr flexibel voranzugehen. Und ich kann aus meinem Umfeld, und das bezieht sich auf mehrere Bundesländer und verschiedene Perspektiven im Geschäft, mich an keinen Fall erinnern, wo es nicht wirklich gelungen ist, jemanden, den wir wirklich oder die wir wirklich halten wollten, dann auch zu halten. Es sei denn, es gab einfach stumpfe Budgetrestriktionen. Aber das ist ein drittes Problem. Und ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir diese drei Probleme nicht immer wieder miteinander vermischen. Für mich gehört dazu auch, dass wir in den Fällen, wo wir uns nicht mit allen verfügbaren Mitteln bemühen, Leute zu halten und ihnen angemessene und für sie akzeptable Arbeitsbedingungen zu bieten, dass wir dann auch hin und wieder mal ein bisschen ehrlicher sind. Ich vermisse häufig auch bei Kollegen, Kolleginnen ehrliches Feedback an Mitarbeitende und auch die Aussage, hey, es ist besser für dich und möglicherweise auch fürs gesamte System, auch für die Praxis außerhalb der Unis, wenn ihr mal wechselt. Es wird immer so dargestellt, als ob man nur innerhalb der Universität, nur innerhalb der Wissenschaft glücklich werden könnte, kann aus eigener Anschauung bestätigen, nein, man kann auch außerhalb der Universität glücklich leben. Kurz und gut, nichts vorschreiben, was möglicherweise an anderen Stellen wieder alle möglichen Nachteile hat, was Flexibilitäten möglicherweise einschränkt, andererseits aber innovative, neue Formen, Experimente durchaus unterstützen. Also wenn einzelne Hochschulen oder einzelne Departments ihrer Fächerkultur entsprechend was Neues ausprobieren wollen, auch Departments unbedingt unterstützen. Auch an Unis, an denen ich tätig war, gab es unterschiedliche Strukturen innerhalb der Universität, je nach Fachgruppe, je nach Ausrichtung. Das finde ich total gut. Aber ich würde davor warnen, zu unterstellen, dass die Unileitung nur aus Ausbeutertypen oder kurzsichtigen Deppen besteht, die man unter Druck setzen muss, um das für ihre Universitäten Richtige zu tun. Unsere Mission ist exzellente Wissenschaft. Unsere Mission ist auch unserer Verantwortung, für Zehntausende von Menschen gerecht zu werden und nicht nur auf einzelne Partikularinteressen zu tun, sondern im Gesamtsystem evolutionär und durch gemeinsames Lernen das Beste zu erreichen. Departmentstrukturen können ein Element dafür sein. Das muss man aber nicht vorschreiben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Damit sind wir in das Thema eingeführt. Und wir beginnen mit der Berichterstatterrunde und fangen an mit der also entsprechenden Größe der Fraktion, mit der CDU-CSU. Herr Bouffier, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Erläuterungen zum Start bzw. Eingang, das ist ein ganz wesentliches und wichtiges Thema. Ich glaube, das ist noch mal deutlich geworden. Da sind wir uns alle einig. Die Frage ist sozusagen, wie man das Ganze dann angehen könnte. Und da wir ja ein bisschen zeitlich, glaube ich, limitiert sind, will ich mich versuchen, kurz zu fassen mit meiner Vorbemerkung und deswegen direkt an die Fragen überleiten. Und als erstes würde ich gerne noch mal von Ihnen wissen, Frau Steinberg, Sie haben ja auch eben gerade davon gesprochen, dass wir definitiv nicht in eine Verbindlichkeit, sondern auch eine gewisse Freiwilligkeit und Gestaltungsfreiheit brauchen, um Akzeptanz und ja, die Umsetzung auch dieses Kulturwandels, den Sie angesprochen hatten, auch voranzutreiben. Mich würde da noch mal interessieren, Sie haben ein bisschen Tenure Track auch schon angerissen, welche anreizbasierten Instrumente des Bundes, und Sie hatten es ja auch angesprochen, es tatsächlich tatsächlich bräuchte, um diese strukturelle Entwicklung zu unterstützen und gleichzeitig, und ich glaube da, oder ich hoffe jedenfalls, dass wir uns einig sind, die Hochschulautonomie auch weiterhin gewahrt werden kann. Die zweite Frage, die ich hätte, sowohl an Frau Steinbeck als auch an Frau Wolf, die Leitlinien der Hochschulrektorenkonferenz sind ja eben gerade auch schon mal angesprochen worden und auch die Unterschiedlichkeiten Lecturer, Researcher und Academic Manager Profilen. Mich würde da noch mal interessieren, inwiefern diese Beispiele zeigen, dass Hochschulen bereits heute in der Lage sind, differenzierte und zukunftsfähige Personalmodelle eigenständig zu entwickeln und das eben ganz ohne gesetzliche Detailsteuerung. Und die dritte Frage, die ich noch hätte, die sich ebenfalls an Frau Steinbeck und Frau Wolf richten. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Gestaltungsfreiheit der Hochschulleitungen dafür, dass Reformen bei Personal- und Organisationsstrukturen intern getragen, professionell gesteuert und langfristig weiterentwickelt werden können? Und dabei würde ich es erstmal für die erste Runde bewenden lassen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wer möchte beginnen? Frau Wolf?
Die erste Frage war nicht an mich gerichtet, glaube ich. Ich könnte zur zweiten
was sagen. Ich fange an, genau. Ja, aus eigener Erfahrung weiß ich eben, wie gut das mit dem Tenure-Track-Modell funktioniert hat. Als ich anfing als Rektorin, das ist jetzt über 12 Jahre her, gab es kaum Juniorprofessuren an der Heinrich-Heine-Universität. Und dann kam dieses Programm und dann haben sich die ersten Fakultäten auf den Weg gemacht. Erstmal wirklich, weil sie gesagt haben, okay, wenn das jetzt 6 Jahre finanziert wird, dann überlegen wir uns, wie wir nach 6 Jahren, nach erfolgreicher Evaluation, die Professur dann auch tatsächlich ablösen. Und das hat diesen Kulturwandel angestoßen. Vor 12 Jahren haben die Juristen noch gesagt, ich bin ja selbst Juristin, also das machen wir nicht, wir wollen immer nur fertige W3-Kollegen berufen. Inzwischen haben sie auch Juniorprofessuren. Es ändert sich also wirklich. Und damit komme ich auch noch mal gleich zu Ihrer dritten Frage, die Gestaltungsfreiheit. Also wir haben jetzt diese Vorgaben, die wir in der HAK erarbeitet haben, tatsächlich in der Heinrich-Heine-Universität mit Leitlinien zu unbefristeten Stellen in der Wissenschaft neben der Professur umgesetzt. Und dem ging voraus ein breiter Diskussionsprozess mit den Dekanen im Senat und eine Diskussion. Wenn man nur von oben top-down als Hochschulleitung oder eben auch in Umsetzung eines Gesetzes einfach nur sagt, ihr macht das jetzt so mit Departmentstrukturen und ihr richtet jetzt Senior Researcher oder Lecturer und oder Scientific Manager ein, dann ist die Akzeptanz nicht da. Und dann hat man so viel Widerstand, dass man das einfach nicht umsetzen kann. Wenn eine Hochschule sich alleine auf den Weg macht, das würde ich gerne noch ergänzen, hat das natürlich das Problem, was Herr Rosenfeld angesprochen hat. Sie haben ja dann bei den Berufungen die Konkurrenz. Und dann sagt er, ja, jetzt komme ich hier in so eine Departmentstruktur und in der Uni sowieso kriege ich aber 3 Mitarbeiter. Ja, und das ist schwierig. Und dieses Departmentmodell können Sie halt sehr gut einrichten. Das haben wir jetzt auch gerade gemacht. Wir hatten in einem Fach 3 freie Professuren und dann haben wir die gleich als Department ausgeschrieben. Und dann funktioniert das wunderbar. Jetzt noch zu Ihrer mittleren Frage. Ja, das war die Frage der HAK und Dauerstellenkonzept. Das ist wirklich wichtig, dass die Universitäten, das haben wir jetzt mit diesen Stellenprofilen gemacht, auch ein Dauerstellenkonzept aufgestellt haben. Das heißt, in jeder Fakultät ist jede Stelle in einer Tabelle und es ist genau der Arbeitsumfang und genau das Tätigkeitsfeld beschrieben, was auch eine Planbarkeit für die Kollegen und Kolleginnen mit einherbringt, weil sie genau wissen, okay, da gibt es eine Dauerstelle, die wird frei, derjenige ist so alt. Also es wird nicht mehr erratisch werden, irgendwelche Dauerstellen eingerichtet, sondern das Ganze hat einen Sinn. Und das muss man ja schon noch mal deutlich sagen. Die Dauerstellen sind nicht Selbstzweck, sondern sie müssen nur dort und sollen nur dort eingerichtet werden, wo es für das Gelingen der Universität wichtig ist. Und das hat ja meine Kollegin Frau Wolf eben gesagt. Das liegt natürlich den Hochschulleitungen auch am Herz, das Beste für die Universität zu machen.
Herr Wolf, jetzt muss ich Sie bitten, dann die Antwort im zweiten Frageblock zu geben, weil die Zeit ist abgelaufen. Und wir machen weiter mit der AfD, Herr Birger.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für das Wort. Vielen Dank, dass Sie heute hier gekommen sind bzw. uns online zugeschaltet sind. Ja, Herr Bouffier, Einigkeit herrscht nur stückweise hinsichtlich dieses ganzen Thematik. Gucken wir uns die Geschichte der Sache an, die Einführung Bachelor-Master-System sollte ja die Modularisierung der Studiengänge und Vergleichbarkeit, Mobilität gewährleisten.
dann hat man in diesem Rahmen auch die klassische Lehrstuhlstruktur, eine der erfolgreichsten übrigens in der Geschichte des Universitätswesens, immer angegriffen und dann diese Lehrstühle als Erbhöfe bezeichnet und will sie jetzt natürlich mit dieser Departementstruktur abschaffen. Dabei wird so diese Abschaffung als eine Art Allheilmittel dargestellt. Wenn man sich jetzt aber tatsächlich mal Beispiele in Deutschland anschaut, dann ist es eben nicht das Allheilmittel. Die erste Departmentstruktur, einige werden das vielleicht wissen, gab es an der TU München, nämlich schon in den 60er Jahren, als der damalige Nobelpreisträger Mösbauer aus den USA zurückkam und dort für die Berufung an der TU München forderte, dass dort eine Departmentstruktur eingerichtet wird. Das wurde dann auch gemacht und das Ergebnis war ein zwiespältiges. Auf der einen Seite fand man diese kollegiale Leitung des Departments, fand man gut, das war erfolgreich, da sprach sich der Lehrkörper auch im Wesentlichen zu aus und nach wie vor aus. Aber die Abschaffung der Lehrstühle, also ein wesentlicher Punkt, hat sich eben nicht als praktikabel erwiesen und wurde deswegen auch wieder abgeschafft. Diese Struktur in den Lehrstühlen, dass man 2, 3 Professoren hat, die dann sich ein Sekretariat zum Beispiel teilen, dass es eben dezentrale Projektmittelverwaltung gibt und so. Das hat sich bewährt und ergänzt eben auch diese Departmentstruktur. Deswegen diese differenzierte Sicht, wie sie von Frau Steinbeck und Frau Wolf auch vertreten wurde, das ist, denke ich, der wirkliche Weg, den wir brauchen. Ja, es ist auch von daher ein bisschen schade, dass wir hier von den befragten Experten keinen haben, der in einer experimentellen Wissenschaft arbeitet. Da ist es eben ein bisschen anders als bei Jura oder in den Geisteswissenschaften. Da sind die Verhältnisse einfach ja, von der ganzen Arbeit her und auch von der Befristung natürlich anders. Zur Stellungnahme von Frau Niendorf, die hatten wir ja schon dankenswerterweise schriftlich vorliegen. Ja, Sie reden da von machbaren Lösungen. Aber wir haben ein über Jahrhunderte gewachsenes Universitätssystem in Deutschland. Ja, das wollen Sie, da gibt es Fahrtabhängigkeiten. Und wir sehen auch die Belastung, die die bisherigen Reformen schon an den deutschen Universitäten hinterlassen haben. Ob das jetzt mutig ist, was Sie fordern, lasse ich mal dahingestellt. Ich lasse auch mal dahingestellt, dass wenn eben Wissenschaftler nicht für ihre Forschung bezahlt werden, ob es dann wirklich auch sinnvolle Forschung ist und ob dann nicht vielleicht es auch besser ist, dass diese Menschen in die freie Wirtschaft wechseln, wenn es denn möglich ist. Überlegt und differenziert fand ich eigentlich bei meiner bisherigen Recherche und bisherigen Beschäftigung mit dem Thema. Darf ich reden? Dankeschön.
Ich bitte um Ruhe.
Ja. Die Überlegung des ehemaligen DFG-Präsidenten Professor Strohschneider, der da eine, wie gesagt, differenziertere Sicht vorgetragen hat. Kurz zu meinen Fragen. Inwiefern lassen sich die Vorschläge, die Sie jetzt hier präsentiert haben, mit dem Positionspapier des Wissenschaftsrats in Einklang bringen, demzufolge das generische Personalstrukturmodell jeweils einrichtungsspezifisch und gleichermaßen disziplinabhängig zu adaptieren sei, also Differenzierung? Und ja, vielleicht das als erste Runde. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich will nur darauf hinweisen, dass Sie natürlich auch Vorschlagsrecht für also Experten hier gehabt haben und auch wahrgenommen haben.
Darf ich ja, wie gesagt, er war leider verhindert. Ja, haben wir schon versucht.
Okay, danke. Vielen Dank. Dann, wer möchte antworten? Es muss niemand antworten. Herr Rosenfeld?
Ich wollte einmal was zu der Jahrhunderte gewachsenen Struktur sagen. Also ich finde, man muss sich immer vor Augen führen, dass wir diese Strukturen an exzellenten Wissenschaftsstandorten wie Oxford, an der Sorbonne, in Harvard, in Princeton, in Yale nicht haben. Und dort funktioniert die Wissenschaft auch in experimentellen Wissenschaften. Und in den geisteswissenschaftlichen großartigen Zeiten, zu denen ich forsche, bei Kant, Fichte und Hegel, dort hatten die Leute auch keine wissenschaftlichen Assistenten und haben nichts Schlechtes wissenschaftlich geleistet. Danke.
Ja, vielen Dank. Damit können wir dann auch weitermachen. Es sei denn, Sie haben noch eine Rückfrage. Ihr Zeit läuft noch, Herr Bürgern.
Wir machen das in der zweiten Runde dann. Danke.
Vielen Dank Ihnen. Dann machen wir weiter mit Frau Wagner von der SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre eingebrachte Expertise und ihre Berichte. Bei einigen der Vorträge hat man ja auch schon gehört, wie das Risiko des Machtmissbrauchs eigentlich inhärent ist in dem Lehrstuhlprinzip, wie es eben weit verbreitet ist, eben gerade auch natürlich aufgrund der Verquickung von Weisungsbefugnis und Benotungs- bzw. Gutachtertätigkeit, also Also mein Chef, meine Chefin ist gleichzeitig diejenige Person, die den nächsten Qualifikationsschritt begleitet und eben auch entsprechend begutachtet. Und hier natürlich schon auch die Frage ist auch der fachlichen Risikobereitschaft, die damit einhergeht, oder eben auch der fachlichen Weite, die da vielleicht auch mit einherschwingt. Mich würde interessieren, Herr Professor Rosefeld hatte ja dargelegt, dass jetzt vor 2 Jahren dieser Beschluss getroffen wurde, am Institut der Humboldt-Universität für Philosophie hier eben entsprechend diese Veränderung vorzunehmen. Mich würde interessieren, wie die Rückmeldungen der Beschäftigten sind an Sie jetzt hier, was Ihrer Meinung nach der größte Vorteil dieser Departementstruktur ist und was vielleicht aber auch ein Nachteil ist, wenn Sie das jetzt schon entsprechend absehen können, und eben wie Sie umgehen mit dieser Verknüpfung Weisungsbefugnis und Gutachtertätigkeit jetzt in dieser neuen Struktur bei Ihnen am Departement.
Ja, vielen Dank. Also Machtmissbrauch ist sicher ein großes Problem, das zum Teil mit dem Arbeitsrecht verbunden ist. Also Sie haben erwähnt, irgendwie die Verbindung von Arbeitgeberschaft und Betreuungsverhältnissen ist strukturell eher problematisch. Das wird in dem Department, glaube ich, einfacher. Ich würde es lieber positiv framen. Also Machtmissbrauch ist sozusagen die negative Medaille einer Struktur, die, von der ich meine, deren größten Nachteil ist, dass man Leute zu spät in die wissenschaftliche Eigenständigkeit entlässt und eigentlich ihre Potenziale, die sie viel früher in ihrer akademischen Karriere haben, nicht ausnutzt. Deswegen sehe ich den größten Vorteil darin, dass wir früher Kolleginnen und Kollegen haben, die tatsächlich eigenständig mitarbeiten und auch langfristig für so ein Institut tätig sein können. Also das entlastet auch Professoren und Professoren stark. Das ist nicht nur für die Leute gut, sondern wir spüren diese Entlastungsleistungen, die solche Kolleginnen vornehmen. Und ich wollte auch noch mal einer vorherigen Darstellung von Frau Wolf so ein bisschen widersprechen, die ja so ein bisschen klang, wir haben doch kein Problem, alles, wenn wir wirklich jemanden wollen, können wir den halten. Das ist nicht meine Erfahrung. Wir haben eigentlich immer wieder die besten Leute verloren, weil wir strukturell in dem Lehrstuhlsystem einfach keine Möglichkeiten haben, dann Tenure Track anzubieten. Und wir können auch, und das ist ein weiterer Punkt, wir können einfach die attraktiven Stellen nicht anbieten. Also wir merken jetzt in dem Prozess, wenn wir plötzlich in eine Stelle, die früher eine Habilitationsstelle gewesen wäre, als Tenure-Track-Professur ausschreiben oder als Mitarbeiterstelle mit Daueroption, dass wir ein völlig anderes Bewerbungsfeld haben. Ja, wir kriegen Bewerbungen von Assistant Professors aus amerikanischen Top-Unis. Wir merken, wir sind natürlich auch gerade politisch im Moment, auch hochschulpolitisch, ein enorm interessanter Standort. Aber niemand wird sich bei uns bewerben auf eine befristete Stelle, wenn er Tenure in den USA hat. Da muss man sich nicht vormachen. Und deswegen finde ich tatsächlich sozusagen dieser, es ist doch alles in Ordnung, es ist doch nicht schlimm, wenn die Leute auch nach einer Zeit wieder in die Wirtschaft gehen. Ja klar, das ist nicht schlimm, aber als Wissenschaftsstandort muss ich mich doch bemühen, gerade nach der Promotion sozusagen möglichst viele attraktive Stellenprofile anzubieten, um möglichst viele sehr gute Leute zu uns zu holen und nicht die Besten ins Ausland zu verlieren. Also ich sehe das eher sozusagen von der positiven Seite aus und denke, dass tatsächlich wir da weit unter unseren Möglichkeiten bleiben, weil wir immer nur in dieser Lehrstuhllogik denken und denken, ja, Stellen können. Wir haben sehr, sehr viele Stellen in diesem Segment, aber die sind halt strukturell immer befristet. Und deswegen wäre ich stark dafür, sozusagen zumindest die Fächer, die sich das vorstellen können, darin zu unterstützen, aus diesem System auszubrechen. Das ist ja auch, also ich habe ja jetzt nicht dafür plädiert, das irgendjemand vorzuschreiben, und ich sehe, in Jura wird das nicht passieren, das kenne ich aus meiner eigenen Uni. Aber es gibt eben viele Fächer, die sich das inzwischen vorstellen können, auch experimentelle Fächer, also bei uns die Geografie, die sagt, wir machen jetzt Department in Zukunft. Und diese Bereitschaft und dieses positive Potenzial zu heben und zu unterstützen, ich glaube, das wäre eine tolle Aufgabe für Sie als Bundesgesetzgeber.
Vielen Dank. Noch eine Nachfrage?
Kurze Nachfrage bei der Umschichtung. Sie haben beschrieben, 11 Befristete zu 3 Unbefristeten und weitere. Ist es kostenneutral erfolgt?
Ja, wir konnten leider kein neues Geld bekommen. Langfristig muss das auch kostenneutral sein. Ich glaube, da macht sich im Moment hochschulpolitisch niemand was vor. Die Länderhaushalte sind nicht so, dass wir mit mehr Geld rechnen können. Aber man kann aus den vorhandenen Mitteln viel machen. Wie gesagt, in der Übergangsphase ein bisschen Anschubfinanzierung wäre sehr hilfreich. Aber langfristig muss man das aus den vorhandenen Mitteln stemmen.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit den Grünen. Frau Assabat, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank Ihnen. Ich habe verschiedene Fragen. Also zum einen, dass wir ein leistungsfähiges Wissenschaftssystem brauchen. Ich glaube, Da sind wir uns alle einig. Und was mich auch freut, ist, dass wir gerade mit Blick auf die Empfehlung des Wissenschaftsrates in vielen Punkten auch einig sind. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, die auch umzusetzen. Ich sehe einen Punkt in Ihrer Stellungnahme, Frau Niendorf, wo ich keine Deckungsgleichheit mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrates sehe. Und das ist die Frage der Profile, also die Frage, wie flexibel diese Stellen sein sollen. Also Stichwort Lecturer, Researcher auf der einen Seite. Und Sie sagen ja, wir brauchen sogenannte Portfoliostellen. In der Stellungnahme von Frau Steinbeck habe ich auch gehört, flexible Stellenprofile. Das ist nochmal was anderes zu den Kategorien. Deswegen würde mich da interessieren, wo sehen Sie die Vorteile von solchen flexiblen Stellenprofilen? Und zum anderen, Stichwort Hochschulautonomie, der Kollege hatte das angesprochen, und das bezieht sich auf das Thema der Personalkategorien, also das, was der Wissenschaftsrat empfohlen hat. Und da wäre meine Frage, wir haben 16 Bundesländer, wir haben mehrere hundert Hochschulen, und wenn jede Hochschule sozusagen eine eigene Personalkategorie oder eigene Personalkategorien festlegen würde, dann wäre das natürlich weder innerdeutsch kompatibel, noch wäre das europäisch kompatibel. Wir haben jetzt 1000-Köpfe-Programm, wo viele Leute aus dem Ausland nach Deutschland kommen, auch insbesondere aus dem europäischen Ausland. Das heißt, ich sehe da schon die Notwendigkeit, was die Kategorien anbelangt, eine Einheitlichkeit herzustellen, gesamtdeutsch. Und die Frage aber der Profile, der Flexibilität der Profile, also wo sehen Sie da die Vorteile? Und zu den Kategorien würde ich gerne die beiden Hochschulvertreterinnen, Frau Steinbeck, fragen und Herrn Rosefeld. Vielen Dank.
Wer möchte anfangen?
Dann fange ich an. Vielen lieben Dank für die Frage. Das ist auch so ein bisschen erwachsen aus den vielen Gesprächen auch mit WissenschaftlerInnen, weil sie eben sagen, ey, ich bin jetzt nur in Anführungsstrichen Lehrkraft für besondere Aufgaben und mache nur Lehre. Ich würde aber richtig gerne mal wieder ein Drittmittelprojekt machen, müsste mich jetzt dafür aber auf eine völlig neue Stelle bewerben. Und ich bin unbefristet. Wenn ich jetzt mal Drittmittel machen wollen würde, müsste ich auf eine befristete Stelle wieder gehen. Dieses Downgrade würde ich nicht machen wollen. Und indem man es schafft, flexible Stellenprofile zu schaffen in dem Sinne, und die Prozentangaben kann man aushandeln, dass man sagt, wir brauchen einen bestimmten Prozentansatz von Stellen oder von einem Profil, mit dem die Departmentziele abgedeckt sind, damit die Lehrkapazitäten geschaffen sind. Ich meine, abgedeckt sind, wir haben auch gerade rückläufige Studierendenzahl, das ist auch mit Chancen und mit Herausforderungen verbunden. Aber indem man es dann schafft, dass MitarbeiterInnen sich auf einer Stelle weiterentwickeln können, dass man sich weiterentwickeln kann im Bereich Wissenschaftskommunikation, im Bereich Wissenschaftsmanagement, im Bereich Forschung, im Bereich Lehre, und nicht nur das von Projekt zu Projekt denkt, von Stelle zu Stelle, sondern eine Stelle, auf der ich mich weiterentwickle, wie man es auch in der Wirtschaft kennt. Ich investiere in die Person, die langfristig mit mir den Weg geht und ich sie langfristig auf diesem Weg eben hin dann entsprechend unterstütze. Genau.
Ich fasse mich kurz, dass Frau Wolf auch noch was sagen kann. Also was die Profile angeht, wir haben es genauso in Düsseldorf, dass neben dem Schwerpunkt Lehre der Lecturer natürlich auch Drittmittelprojekte und Forschungsvorhaben durchführen kann. Also ich sehe da gar keinen Widerspruch. Was meinten Sie jetzt mit Kategorien? Wissenschaftlicher Mitarbeiter als Kategorie? Also ja, das läuft ja praktisch ineinander. Sie haben Stellenprofile, die inhaltlich ausgestattet sind, je nachdem, ob Sie mehr Lehre, mehr Forschung machen, immer nur nach dem Schwerpunkt. Das heißt ja nicht, dass das 100% sein muss. Und dann sollte man Junior und Senior machen. Also das ist ja das, was der Wissenschaftsrat mit 1, 2, 3, 4, der hat jetzt ja S gemacht und nicht R, aber da kann man ja dann wirklich Stufen vorsehen. Und das genau ermöglicht das Dauerstellenkonzept. Sie wissen dann genau, wir haben jetzt so und so viel 13er Stellen und so viel 14er. Und das kann man hat ja einen Plan. Man weiß ja genau, wie die Stellen besetzt sind. Und wir, also in Nordrhein-Westfalen, haben wir sehr viel Freiheit. Wir können allein mit finanziellen Mitteln aus einer 13 eine 14 machen. Ja, das könnte ein Department dann entscheiden. Ja, und dann hat man eine Aufstiegsoption.
Frau Wolf, bitte.
Da kann ich nahtlos anschließen. Also wir haben eine Vielfalt von Stellenmöglichkeiten, die wir dann in sich noch skalieren können, E13, E14. Das Gleiche gibt es auch als Beamtenstellen im Mittelbau. Und wir können je nach Job Description, nach Arbeitsplatzbeschreibung skalieren, wie hoch ist der Anteil der Lehraufgaben, wie hoch sind andere Aufgaben. Das wird jetzt schon gemacht. Und wie gesagt, E13, E14 oder äquivalente Beamtenstellen haben wir auch jetzt schon zur Verfügung. Die nutzen wir auch kriteriengestützt in dem Sinne, wie Anja Steinbeck das angedeutet habe. Wir haben außerdem Tenure-Track-Junior-Professuren. Wir haben in Ausnahmefällen auch befristete Junior-Professuren. Das hängt aber immer mit der Budgetierung zusammen. Wenn wir nur befristet Geld haben, würden wir zocken, wenn wir dann unbefristete Stellen ausschreiben würden. Und ein Riesenthema bei Postdoc-Stellen ist auch DFG-finanzierte oder andere extern finanzierte, häufig eingeworbene eigene Stellen, zum Beispiel Emmy-Noether-Programm und sowas, über die müssen wir gelegentlich auch noch mal reden. Da hat sich nämlich auch so eine Art Markt entwickelt. Leute, die einen ERC-Grant mitbringen, werden zum Teil von vielen Unis im in- und europäischen Ausland umworben. Also da herrscht inzwischen, ich will jetzt nicht sagen Wildwuchs, aber doch ein Hochmaß an Flexibilität, je nachdem, wie der sozusagen Wert dessen, was die neuen Kolleginnen mitbringen, in den Fakultäten eingeschätzt wird. Und diese Flexibilität halte ich für sehr produktiv, aber sie muss von Transparenz und Kalkulierbarkeit begleitet sein. Und daran, glaube ich, arbeiten wir ja alle einheitlich.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit der zweiten Fragerunde. Beginnen wieder mit der CDU/CSU. Ach so, Entschuldigung, Frau Gurke noch. Entschuldigung, Linke noch. Die Gurke. Nein, vollkommen. Frau Gurke, Entschuldigung. Sie.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank erstmal auch von unserer Seite an die Sachverständigen. Ich habe zwei Fragen. Meine erste würde an Professor Reitz gehen. Da bin ich jetzt drauf gekommen, weil ja einige Sachverständige oder auch Kolleginnen und Kollegen auf das Tenure-Track-Modell nochmal angesprochen haben. Ehrlicherweise habe ich damals die Einführung des Programms auch ein Stück weit so wahrgenommen, auch als Versuch, dass man damit ein Stück weit diese Debatte um die Stellenkategorien und um die Entfristung auch ein bisschen versucht zu beenden und sagt, jetzt haben wir ja das und das passt jetzt auch. Und ich würde an der Stelle, also natürlich hat das Programm, glaube ich, auch etliche Erfolge vorzuweisen. Auf den Kulturwandel ist man schon zu sprechen gekommen. Aber trotzdem, denke ich, hat man das systemische Problem und auch das Problem in der Breite ja nicht in den Griff bekommen. Und da würde ich gerne von Ihnen vielleicht noch mal hören, wo Sie meinen, dass auch die Limitierungen in diesem Modell sind und warum es darüber hinaus eben sozusagen noch mal einer Veränderung bedarf. Und dann hätte ich noch mal eine zweite Frage an Frau Niendorf. Wie Frau Azar würde ich gerne auf diese Portfolio-Stellenprofile zu sprechen kommen mit diesen 50% für Department-Aufgaben und sozusagen ein anderer Anteil eben für die eigene Entwicklung. Ich habe mich gefragt, wir sind ja jetzt aktuell in einem System mit sehr krassen Hierarchien. Und die Frage ist so ein bisschen, ob diese, also ich stelle es mir so vor, wenn die Lehre brennt, wird dann nicht einfach die flexible, sozusagen der flexible Zone, wird die nicht einfach gestrichen? Und braucht man nicht eine sehr, sehr harte Arbeitszeiterfassung, einen sehr starken Personalrat und so weiter, um da, sage ich mal, auch dem vorzubeugen, dass so eine Portfoliostelle zu so einer Art Lückenfüllerstelle wird? Die zwei Fragen hätte ich.
Ja, dann sage ich ganz kurz was zu Tenure-Track und zwar spezifisch Tenure-Track-Professuren, weil inzwischen ja sogar Tenure-Track für Mittelbaudauerstellen diskutiert wird. Ich glaube, die Tenure-Track-Professuren haben zwei Probleme strukturell, egal wie stark der Kulturwandel jetzt sein mag. Also bisher ist er spürbar, aber noch nicht riesig. Aber ich glaube, die zwei strukturellen Probleme, über die müssten wir reden. Das erste ist, man muss eine Professur vorhalten, wenn man diese Tenure-Track-Professur hat. Das heißt, es ist unglaublich unflexibel. Also es ist fast unflexibler, als wenn man gleich irgendwie auf eine neue Professur beruft. Man hat dann eben diese Stelle, die man vorhalten muss und kann auf Jahre, hat sich auf Jahre in der Planung festgelegt. Das heißt, es gilt einfach nicht für besonders viele Leute, sondern es werden Pi mal Daumen so viele Leute betroffen sein, wie die, die jetzt eben gleich eine Professur bekommen. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist der Qualifizierungsdruck in dieser Phase, wo man Tenure-Track gerade hat, also wo im Moment werden diese Leute ja zu 95-99% einfach übernommen. Aber wenn das eine wirkliche Testphase ist, dann werden die Leute all diesen Kriterien nachlaufen, denen sie jetzt schon nachlaufen und die nicht gesund sind. Sie werden versuchen, ganz viele Drittmittel einzuwerben. Sie werden versuchen, ständig zu publizieren. Sie werden die Zeitschriften ansteuern, in denen alle publizieren werden. Und sie werden sich Kennzahlen dann in ihren Lebenslauf schreiben, beziehungsweise in ihre Vereinbarung mit der Uni. Da gibt es empirische Evidenz dazu, dass das sehr, sehr schlecht für die Wissenschaft ist, wenn die Leute auf diese Weise strategisch erfolgsorientiert sind. Und das sollte man vielleicht vermeiden.
Vielen Dank. Haben Sie Nachfragen, Frau Gurke?
Ich hatte ja Frau Niendorf.
Ja. Ach so.
Ja, vielen lieben Dank auch für die Frage. Das sind genau die Punkte, mit denen man sich natürlich dann auseinandersetzen muss. Ist so schade, dass ich sie jetzt so nicht angucken kann. Ich will mir jetzt auch keine Nacken steif holen. Also, die Idee ist, dass man, damit man auch nicht die Arbeitsverträge ständig neu anpassen muss, dass man das über die Arbeitsplatzbeschreibungen macht, die die Hochschulen ja jeweils mit den MitarbeiterInnen selber dann oder auch die Lehrstühle, die Departments möglicherweise, die Abteilungen mit den MitarbeiterInnen dann aushandeln. Wenn wir jetzt sagen, wir machen das über die jährlichen MitarbeiterInnen-Gespräche, hat man die Möglichkeit, jedes Jahr aufs Neue diese prozentualen Punkte anzupassen, je nach Bedarf, dann halt auch der Department. Wenn dann entsprechend viel Notwendigkeit besteht, Leere abzudecken, weil wir bestimmte Ausfälle haben, kann man eben dann verhandeln, man kann kooperativ verhandeln und auch schauen, wer wäre jetzt in der Lage, diesen Prozentsatz hochzusetzen. Das, was ich da wichtig finde, ist, dass wir wirklich auch eine transparente Darlegung haben, wie in dieser Zeit auch gearbeitet wurde, dass wir ein gutes Monitoring haben. Und dass wir auch über unsere Arbeitssituation sprechen, was ist mir gelungen, was ist mir nicht gut gelungen und das wirklich auch so handhaben, dass das transparent nachvollziehbar ist, nicht nur für einen selber, sondern auch dann für meine vorgesetzten Funktionen oder auch weiter für den Personalrat. Es braucht doch einfach eine gute Kommunikation und eine transparente Kommunikation und da glaube ich, haben wir noch ordentlich Aufholbedarf in der Wissenschaft und es könnte eine Möglichkeit sein, ein bisschen transparenter über die Prozesse zu sprechen, die wir in der Wissenschaft machen.
Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt in die zweite Fragerunde und beginnen wieder mit der CDU-CSU. Herr Bouffier, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, Frau Wolf, ich schenke Ihnen gleich die 3 Minuten, weil die Fragen, die ich in der ersten Runde gestellt hatte, darauf konnten Sie ja nicht eingehen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hatten Sie sich auch sogar eben gerade noch gemeldet. Vielleicht war das noch eine Anmerkung zu den vorherigen Wortbeiträgen. Deswegen bitte.
Frau Wolf, bitte.
Ja, vielen Dank. Das, was ich eben sagen wollte, haben wir im Grunde gestreift und ist erledigt. Aber zu den beiden strukturellen Problemen, die Tilman Reitz angeführt hat, die haben wir, glaube ich, in NRW so nicht. Und das illustriert, dass Flexibilität hilft, mögliche Probleme zu vermeiden. Also Professur vorhalten, man kann die schaffen. Das scheint in Ihrem Bundesland irgendwie nicht so wirklich zu gehen, geht aber nicht gegen die Hochschulleitung. Warum man die meistens nicht schaffen kann, ist kein strukturelles Problem, sondern dann wieder ein budgetäres. Deswegen eingangs mein Plädoyer, nicht 3 Probleme zu vermischen, sondern immer zu sagen, welches haben wir genau. Qualifizierungsdruck in Tenure-Track-Vereinbarung, ja, ich meine, Postdocs wollen sich qualifizieren. Da besteht aber nicht diffuser Druck, sondern genau dafür gibt es dieses Instrument von Zielvereinbarung. Und ich beobachte durch alle Fakultäten hinweg und ich sehe die Zielvereinbarung ja dann auch, die werden sehr verantwortungsbewusst geschlossen. Das sind keine Diktate und da geht es nicht um maximale Drittmittel oder Publikationszahlen, sondern um sinnvolle und machbare. Und genau das kann man durch solche fortgeschrittenen Instrumente ja so steuern, dass es nicht mehr dieser frühere abstrakte Druck ist, sondern dass das genau besprochen und konfiguriert wird. Insofern die beiden vermeintlich strukturellen Probleme sehe ich, ehrlich gesagt, in NRW zumindest nicht.
Wollen Sie noch nachsitzen? Dann machen wir weiter. Vielen Dank mit der AfD. Herr Birgern, bitte.
Ja, vielen Dank. Die Frage geht an die Frau Steinbeck. Oder es sind eigentlich 2 Fragen. Es wird ja hier behauptet, dass diese Etablierung der Departmentstrukturen Machtmissbrauch an Hochschulen und prekären Anstellungs- und Betreuungsverhältnissen entgegenwirken soll. Wie kann Ihrer Meinung nach diese mögliche Konkurrenz von Departments untereinander oder gegeneinander innerhalb und außerhalb der Hochschulen dann aufgefangen werden? Also die Konkurrenz, gibt es da einfach eine Verlagerung? Und die zweite Teil der Frage, wie sehen Sie die akademische Selbstverwaltung vor dem Hintergrund der Etablierung von Departmentstrukturen? Also inwiefern ist die Gestaltung des Curriculums, von Prüfungsordnung, die Einstellung von Personal weiter in der Hand der Fachläufer, auf gut Deutsch der Professoren, die natürlich aufgrund ihrer Qualifikation und Erfahrung nach meiner Einschätzung da prädestiniert sind? Und die zweite Teil der Fragen geht an die Frau Wolf. Wie sehen Sie Vorstöße, dass man die Finanzierung von Doktoranden und Postdoktoranden differenzierter strukturiert? Also dass man Doktoranden eben anders finanziert als eben Postdoktoranden, also eine etwas geringere Entlohnung für die sich qualifizierenden Doktoranden als eben jene von Postdoktoranden einführt, sodass da auch ein gewisser Anreiz geschaffen wird. Und ja, das würde mich mal interessieren, ob da vielleicht mehr Differenzierung notwendig ist. Und allgemein zur Diskussion heute hier. Bei uns im Labor war an einem Kühlschrank der Spruch, wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Vielleicht ist das auch mal ein Anreiz für Forschende oder Forscher, wie ich sie immer noch gerne nenne, da ihr Leben nach auszurichten, weil das hat uns als Land groß gemacht. Danke.
Frau Steinberg.
Ja, zu Ihrer zweiten Frage. Die Curriculumentwicklung, es ist ja schon jetzt so, dass in Fragen der Curriculumentwicklung die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gemeinsam arbeiten. Das heißt, es ist nicht ein Professor, der jetzt im Lehrstuhl entscheidet, wie das funktioniert, sondern das machen die Institute, also die 3, 4, 5 Professuren, die eben für diesen Studiengang verantwortlich sind. Und ich sehe da gar keinen Unterschied zum Department-Modell. Also ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf die Qualität oder der Studiengänge hat. Ihre erste Frage war zum Machtmissbrauch. Da gebe ich Ihnen insofern recht, dass ich nicht glaube, dass alle Machtmissbrauchprobleme nun auch mit dem Department-Modell gelöst werden können. In NRW plant ja unsere Ministerin Brandes gerade auch Begutachtung und Anstellung zu trennen und im neuen Hochschulgesetz. Und es gibt kein Wort zum Department-Modell. Also ich glaube, das sollte man nicht verquicken. Ja, so viel dazu.
Den Rest müssen wir dann in der nächsten Fragerunde machen, wenn es eine gibt. Und wir machen weiter mit der SPD. Frau Wagner, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Professor Steinbeck, Sie hatten, glaube ich, vorhin gesagt, die Akzeptanz ist nicht da von Seiten, also aus der Professorinnenschaft, aus den Institutsleitungen, gehe ich davon aus, wenn es vorgeschrieben würde, solche Departementstrukturen quasi einzuführen. So hatte ich Sie verstanden. Da jetzt eben noch mal die Nachfrage oder dass Sie uns das auch noch mal einordnen, das kann ja nicht mit einer Akzeptanz der prekären Beschäftigung dann quasi dazu führen oder eine Akzeptanz hervorrufen für den Braindrain, den wir entsprechend sehen, oder für eine Akzeptanz, dass viele Frauen das Wissenschaftssystem an dieser Schwelle in der Lebensbiografie verlassen, weil sie auch die Familienplanung entsprechend vorsehen und so weiter und so fort. Also das ist ja auch, dafür gibt es ja auch keine Akzeptanz. Und deswegen ist schon so die Frage, wie kommt man denn dann Ihrer Meinung nach hier entsprechend weiter, um solche Modelle umzusetzen und dann anschließend auch an Professor Rosefeld. Sie haben erhebliche Kämpfe führen müssen innerhalb der Humboldt-Universität, um diese Struktur umzusetzen, obwohl Sie sich innerhalb Ihrer Einheit einig waren, diesen Weg gehen zu wollen. Und da frage ich mich dann schon auch, das darf dann natürlich auch nicht sein. Und ich denke, Herr Professor Reitz kann das wahrscheinlich entsprechend auch berichten, dass da vehemente Kräfte dann auch dagegen wirken. Und das darf natürlich an der Stelle auch nicht sein, Frau Steinbeck.
Ja, also direkt dazu, wenn in der Heinrich-Heine-Universität ein Institut oder ein Fachbereich oder wie immer auf den Vorschlag machen würde, wir möchten eine Departmentstruktur einrichten. Also Widerstand vom Rektorat gäbe es überhaupt nicht, im Gegenteil. Wir haben das jetzt in einem Fall, 3 Professoren für jüdische Studien waren gleichzeitig durch Zufall frei. Und da haben wir im Gespräch mit dem Dekanat gesagt, wir schreiben das direkt als Cluster aus und suchen die 3 passend zusammen und bündeln die Ressourcen, so wie Herr Rosefeld das beschrieben hat. Ja, das Beispiel, was ich gebracht habe, war natürlich recht plakativ. Und das ist auch nicht bei allen so, dass sie diese Einstellung haben. Da wandelt sich schon etwas. Ich glaube nur, wenn wir jetzt gesetzliche Vorgaben bekommen, wo drin steht, ihr dürft so und so viel nur befristen und ihr müsst ein Departmentmodell einführen, dann gibt es Widerstand. Aber wenn, genauso wie es eben gesagt wurde, wenn für die sich auf den Weg machen, das finanziell flankiert wird, dann, das muss ich leider sagen, dann bewegen sich die Kollegen und Kolleginnen einfach schneller. Das ist so. Ja. Und haben dann auch Rückendeckung gegenüber denen, die da skeptisch sind. Weil sie sagen, ja, das wird doch auch hier gefördert und wir machen mal ein Konzept. Ich glaube wirklich, dass das etwas bringt.
Ja, also man kann fördern, ohne es vorzuschreiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und man muss sehen, also das habe ich ja in meinem Eingangsstatement erwähnt, der Prozess ist mühsam. Es gibt sozusagen strukturelle Widerstände. Es gibt in Deutschland ja insgesamt die Meinung, wir haben es immer so gemacht, also machen wir es weiter so. Und das ist natürlich bei so einer, also die Sozialphilosophie oder sozial ist das ein enorm anspruchsvoller Prozess. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie 10 Herzogtümer haben, die sich zu einem Staat vereinigen sollen. Da muss man einander vertrauen, man muss Macht abgeben. Also es gibt, Sie können sich das lebhaft vorstellen, dass das nicht einfach ist und dass die Bequemlichkeit uns immer zuruft, lasst alles, wie es ist, es ist doch alles gar nicht so schlimm. Und es gibt aber mittlerweile, glaube ich, da hat sich die Kultur geändert. Auch unser neues Präsidium unterstützt uns jetzt. Das war früher nicht immer so. Und was es aber in der Situation braucht, ist sozusagen Anschub und Rückenwind, um so ein bisschen die Bequemlichkeit an den Einheiten und auch vielleicht an dem einen oder anderen Lehrstuhl zu überwinden. Sicher nicht durch eine strikte Vorschrift, aber doch durch so ein klein bisschen Nudging und vielleicht auch ein bisschen äußeren Druck durch Drittmittelgeber zum Beispiel, wäre ein weiteres Instrument, über das man nachdenken könnte.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit den Grünen, Frau Hasabat.
Ja, vielen Dank. Der Wissenschaftsrat hat ja klar festgestellt, dass Aufgaben, die dauerhaft im Wissenschaftssystem anfallen, auch durch unbefristetes Personal erledigt werden müssen. Wir hatten hier gerade ein bisschen Dissens, was die Befristungsquoten anbelangt. Ich möchte daran erinnern, dass es einen Zukunftsvertrag Studium und Lehre Stärken gibt mit 4 Milliarden Euro jedes Jahr. Und in diesem Zukunftsvertrag gibt es Verpflichtungserklärungen der Länder gegenüber dem Bund, wie sie den Anteil von Dauerstellen jeweils erhöhen wollen. Also diese Frage der Quoten ist jetzt nichts Neues, sondern schon seit 2019 zwischen Bund und den Ländern vereinbart. Gleichzeitig hat oder jetzt ganz aktuell hat Schwarz-Rot ja auch noch mal im Koalitionsvertrag eben angekündigt, eine Mittelbaustrategie. Und Sie hatten das ja auch angesprochen in Ihren Stellungnahmen. Meine Frage würde sich an Frau Steinbeck und Frau Niendorf richten. Was wären denn Ihre ganz konkreten Erwartungen an eine solche Mittelbaustrategie mit Blick auf gerade finanzielle vielleicht Bedarfe, die seitens des Bundes abgedeckt werden sollten, neben dieser Peer-to-Peer-Beratung, die ja jetzt durch den Stifterverband gemacht wird?
Also, können Sie noch mal die Frage ganz prägnant? Ja, ich muss mal kurz überlegen.
Ich übergebe noch.
Also Frau Steinbeck hat ja vorher schon gesagt, es wäre schön, so ein 1000-Köpfe-Programm, so wie die 1000 Tenure-Track-Professuren aufzulegen. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Das Tenure-Track-Programm hat insofern geholfen, dieses Instrument der Tenure-Track-Professur einzuführen, aber es hat nicht dazu geführt, dass tatsächlich mehr Professuren ins System gekommen sind. Das war eigentlich die Abmachung, aber die Universitäten, ich habe das so aus der Innenperspektive erlebt, waren sehr geschickt darin, diese Mittel zu nehmen, aber letztlich diese Stellen alle auf bereits existierende Professuren zu überführen und dadurch eigentlich auch existierende Professuren aus dem System zu nehmen, auf das sich sonst sozusagen Leute, die sich habilitiert haben, zu übernehmen. Also ich wäre vorsichtig, sozusagen jetzt einfach sozusagen Geld in den hinzuwerfen. Was man fördern muss, ist wirklich strukturelle Veränderungen. Ja? Also man kann nicht einfach sagen, ihr kriegt Geld für 3 neue Dauerstellen, sondern man muss sagen, ihr kriegt Geld, wenn ihr bereit seid, wirklich strukturell zu ändern. Und das müssen nicht ganze Universitäten sein. Wenn wir das anfangen, dann kriegen wir keinen Konsens, sondern es muss möglich sein, dass sich kleinere Einrichtungen sagen, so, wir gehen jetzt mal voran, wir experimentieren, wir probieren vielleicht auch mal was aus, was eigentlich so ein Department heißen kann in verschiedenen Fächern. Und wer dazu bereit ist, sollte ein bisschen sozusagen Unterstützung haben. Also das wäre das, was ich am sinnvollsten finde.
Das ist aber auch das, was wir schon im Vorfeld einmal kurz besprochen haben. Warum ich auch so gehadert habe, ist, egal mit welchen WissenschaftlerInnen, egal auf welchen Positionen ich gesprochen habe, wir haben alle so unterschiedliche Ansichten. Und was mir fehlt, ist wirklich mal ein Experimentierraum, wo wir es ausprobieren, wo wir es wissenschaftlich evaluieren und dann mal schauen, wo setzen wir an, was sind die Gelingensbedingungen und die Barrieren, damit wir nicht ständig so ein bisschen im Nebel stochern. Ja.
Vielen Dank. Die Zeit ist leider abgelaufen. Müssen wir weitermachen. Frau Gurke, bitte.
Ja, ich habe auch noch mal 2 kurze Fragen. Einmal noch mal an Professor Reitz. Wir haben jetzt ja mehrfach schon gehört, das Argument, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz sei eigentlich nicht das Problem oder zumindest kein Hinderungsgrund, wenn die Hochschulen Dauerstellen schaffen wollen. Jetzt haben wir hier von den Sachverständigen, glaube ich, eindrücklich gehört, dass es natürlich schon ein schwieriger Rahmen ist, zumindest der das Ganze erschwert, sage ich mal. Ich würde jetzt gerne noch mal auf den Zusammenhang auch zur Finanzierung kommen, weil ich mich manchmal wirklich frage, ist es überhaupt, sage ich mal, für eine Hochschule betriebswirtschaftlich rational, dauerhafte Stellen zu schaffen? Oder ist das nicht eigentlich was im Kern bestraft wird durch das aktuelle System, dass es eigentlich fast schon schwierig ist, sich als wirklich ein guter Arbeitgeber zu verhalten? Das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage wäre noch mal an die Bundesregierung. Jetzt haben wir hier wirklich von mehreren Stellungnahmen gehört, so eine Anschubfinanzierung auch von Seiten des Bundes, um zu entfristen, um sozusagen auch zu lockern, locken damit. Wir finden das gut. Ja, der Gesetzgeber findet das gut, wenn Stellen entfristet werden oder solche geschaffen werden. Das könnte Sinn machen. Erwägt denn die Bundesregierung sowas auch in den laufenden oder in den nächsten Haushaltsverhandlungen vielleicht auch mal aufzunehmen? Im Koalitionsvertrag haben Sie sich ja doch auch für das Ziel ausgesprochen, mehr zu entfristen, mehr Perspektive zu schaffen. Deswegen würde mich da noch eine Haltung der Bundesregierung interessieren.
Wer möchte beginnen?
Okay, dann sage ich ganz kurz was zu dieser finanziellen Sache. Also es ist so, dass im Moment Anreize bestehen, kurzfristig Geld zu kriegen, mit denen man sich langfristig schadet. Das ist bei fast allen Drittmittelprojekten so, weil man eben immer irgendwie Infrastrukturen bereitstellt, die man eigentlich mit diesen Mitteln gar nicht aufrechterhalten kann. Dann gibt es auch diese ganzen Exzellenzruinen, wie zum Beispiel an der Universität Frankfurt. Ich glaube, Frau Wolf kennt sich da aus. Also es gibt wirklich einiges. Das ist natürlich das, was wir vermeiden sollten. Und ich glaube, das ist auch bei den Dauerstellen so. Wenn man Leute über 15 Jahre lang ausbildet und dann sagt, jetzt brauchen wir euch nicht mehr, ist das eine unglaubliche Fehlinvestition. Und wir bekommen kurzfristig eben Drittmittelsignale, Flexibilitätssignale oder die Idee, nur ein Professor mit guter Ausstattung nimmt diese Stelle an. Das sind aber Signale, die eben, wie gesagt, langfristig das System schädigen. Und da sollte man vielleicht auch bei den Reformen nochmal ansetzen, dass man schaut, man kann mit finanziellen Anreizen etwas verändern, indem man kurzfristig etwas mehr Geld ins System gibt. Man kann aber auch strukturell etwas verändern, sodass das System sinnvoller mit seinen Ressourcen umgeht. Und dafür müsste man tatsächlich substanziell ans Wissenschaftszeitvertragsgesetz ran.
Herr Hauer?
Ja, Herr Vorsitzender, also erstmal ist zu sagen, dass das gemeinsame Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses von Bund und Ländern ein Erfolgsmodell ist. Und durch das Projekt konnte die Tenure-Track-Professur in Deutschland etabliert werden. Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für mehr Dauerstellen und auch zum Ausbau der Tenure-Track-Programme braucht der Bund aber die Länder. Und das muss man so konstatieren.
Okay. Ja, wir hätten noch Zeit für eine zweite Nachfragerunde und ich würde dann das Wort an die CDU/CSU geben. Herr Bouffier.
Ja, nur ganz kurz noch mal an Frau Steinbeck und Frau Wolf abschließend. Was würden Sie uns mitgeben wollen, was Sie vielleicht jetzt noch nicht hier haben sagen können?
Ja, wenn wir jetzt wirklich in die Zukunft schauen, ich glaube, wir sind ja bei der Analyse gar nicht so weit auseinander alle, dann möchte ich nochmal auf Herr Rosenfeld eingehen. Also dieses 1000-Köpfe-Programm oder wie Sie es, also Köpfe finde ich sowieso nicht so schön, wie Sie es nennen, soll natürlich nicht einfach nur Geld ins System geben, sondern das Ganze muss flankiert sein. Und so war das übrigens bei den Juniorprofessuren auch. Man musste noch neben den Juniorprofessuren, die man beantragt hat, ein Konzept schreiben, wie man damit umgeht. Und das meine ich mit Dauerstellenkonzept, dass man also wirklich, es geht darum, in den Köpfen zu verankern, dieser Mittelbau, dass die haben Profile und wir machen uns Gedanken darum, was in 5 und in 10 Jahren ist. Und das tun manche Lehrstuhlinhaber im Moment nicht. Die denken, das ist meine Ausstattung und wenn ich hier weg bin, ist es sowieso nicht mehr so relevant. Aber dass man einen Plan macht, wie bestimmte Core-Facilities bespielt werden mit wichtigen Wissenschaftlern oder wie Studiengänge koordiniert werden, interdisziplinäre. Also das müsste natürlich dabei sein. Ja, nicht nur einfach Geld ins System kippen.
Frau Wolf, wollen Sie ergänzen? Können Sie jetzt nicht hören?
Ja, das 1000-Köpfe-Programm war in der Tat insofern erfolgreich, dass ja auch nach Auslaufen der Professuren es weiterhin Junior- oder Qualifikationsprofessuren heißen in den Bundesländern unterschiedlich gibt und dass man da zeigen kann, es hat ein Kulturwandel stattgefunden. Insofern kann ich Anja Steinbeck da unterstützen, wenn man ein kluges Programm macht, das wirklich diesen Anstoß zur Veränderung gibt, Best Practices sichtbar macht, dann wird einfach auch der Leistungswettbewerb, den wir im System haben, ja dazu führen, dass wenn sich etwas bewährt und sei es nur für bestimmte Fächergruppen, aber das können wir dann beforschen, das werden wir beobachten, wie Frau Niendorf sagt, und dann setzt sich das durch. Und da einen Anstoß auszuprobieren, Experimentierräume zu schaffen, genau wie Frau Niendorf sagt, kann wirklich was in Bewegung setzen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Damit sind die Fragen der CDU, CSU beantwortet. Herr Birgern, bitte. AfD.
Ja, ich hatte es ja schon angefangen vorhin. Meine Frage ging an die Frau Wolf. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass man halt eine differenziertere Besoldung bei eben Doktoranden, Postdoktoranden einführt und dann vielleicht auch dort, wie gesagt, stärker differenziert zwischen den eben unterschiedlichen Karrierestufen? Und nächste Frage oder Teilfrage dazu. Wie stehen Sie dazu, dass offensichtlich einige Akteure auch gerne sehr stark die unbefristeten Stellen für Postgraduierte oder Postdocs dann ausweiten möchten? Gibt es da nicht die Gefahr, dass es sozusagen eine Art Verstopfung im akademischen System gibt, dass eine Generation besonders profitiert, die dann auf diese unbefristeten Stellen in großer Zahl kommen, während die nachfolgenden Generationen natürlich dann keine Möglichkeiten mehr haben, beziehungsweise dann das akademische System weiter durch Geldmittel aufgebläht werden muss, was, denke ich, auch nicht unbedingt in unbegrenztem Umfang möglich ist? Danke.
Ja, da ich direkt angesprochen bin, differenzierte Entlohnung haben wir ja jetzt schon. Also ich kenne keinen Promoventen oder keine Promoventin, die auf einer 14er Stelle sitzt, aber eine Menge Postdocs. Doktoranden sitzen je nach Fach häufig auch nicht auf vollen Stellen, sondern zwei Drittel Stellen. Die haben häufig auch in Anführungszeichen nur Stipendien über irgendwelche sonstigen Geldgeber, die wir gar nicht im Einzelnen kontrollieren können. Ich glaube, diese Vielfalt gibt's. Insofern habe ich vielleicht die Frage gar nicht so richtig verstanden. Also sowohl nach Qualifikationsstufe als aber auch nach Fächerkultur gibt es die sogar von der DFG ja anerkannt. Und das zweite ist dieses Verstopfungsproblem, fürchterliches Wort. Na klar, müssen wir hier abwägen. Manchmal ist eben unter Berücksichtigung vieler Umstände es für die betreffenden Stellenverantwortlichen attraktiv und wichtig, eine Person dauerhaft zu halten, zu entwickeln und dann eben eine Stelle zu entfristen, wohl wissend, dass man dann vielleicht 1, 2, 3 Qualifikationszyklen für eine Doktorandenstelle nicht hat. Diese Abwägung haben wir, aber da müssen wir uns stellen, weil rauskommen wir da nur, siehe oben, durch Auflösung des Budgetproblems. Aber ich finde, wir müssen hier diskutieren unter realistischen Bedingungen und dazu gehören einfach Haushaltsrestriktionen mit den dazu verbundenen Abwägungen. Ich beobachte aber, dass Lehrstuhlinhaber, Inhaberinnen und auch Fakultäten das verantwortungsbewusst lösen und dass das Problem bekannt ist und dass da nicht dumme Fehler gemacht werden.
Sonst würde sich dazu. Sie haben ja, noch einen
vielleicht nochmal. Ja, es ist richtig, dass Doktoranden häufig auf halben Stellen sitzen. Aber Sie wissen natürlich auch, dass das keine 20-Stunden-Jobs sind, die da gemacht werden, sondern meistens sehr viel mehr. Das ist natürlich auch ein Stück weit unehrlich zu sagen, ja, die haben ja nur halbe Stellen, da haben wir dann die Differenzierung. Meinen Sie nicht, dass da vielleicht eine andere Abhilfe besser wäre, dass man gleich unterschiedliche Besoldungsstufen einführt?
Zeit ist eigentlich abgelaufen, aber wenn Sie noch kurz reagieren wollen, Frau Wolf.
Ja, ich sehe ehrlich gesagt keinen dringenden Handlungsbedarf an der Stelle.
Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Wir machen dann weiter mit der SPD, Frau Wagner.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zu diesem unsäglichen Verstopfungsargument nur noch ein Hinweis. Im Wissenschaftsratspapier steht dezidiert drinnen, dass unbefristete Stellen das System stabilisieren. Und darauf möchte ich an der Stelle einfach auch hinweisen. Und Herr Professor Rosefeld, es würde mich noch mal interessieren. Und zwar haben wir im Wissenschaftszeitvertragsgesetz ja diverse Regelungen zum Nachteilsausgleich bei bestimmten Lebensphasen oder bei Erkrankungen und so weiter. Und so fort. Und wir wissen aus dem Evaluationsbericht des WIS-Zeit-VG, dass es sehr selten genutzt wird von den Beschäftigten. Sehen Sie in der Departementstruktur da also Möglichkeit, dass das besser für die Beschäftigten gezogen wird, diese Möglichkeit eben auch in der befristeten Stelle dann durchaus auch einen Vertrag dann auch mal zu verlängern aufgrund von diesen Nachteilsausgleichskriterien?
Das ist mir nicht ganz klar. Also meiner Erfahrung nach werden Nachteilsausgleiche auch jetzt schon genutzt. Ich meine, wir sind insgesamt in allen möglichen Hinsichten flexibler. Also sowohl, wenn plötzlich eine Stelle länger läuft als eigentlich gedacht und Sie haben jetzt aber diese Stelle an einem Lehrstuhl angesiedelt, der in 2 Jahren, wo die Emeritierung in 2 Jahren einstellt, dann gibt es schon Universitäten, die sagen, ja, dich können wir leider nicht mehr verlängern, weil die Stelle muss ja in 2 Jahren frei sein. Ja, also das finde ich ein ganz schreckliches Argument, weil da läuft die Logik, sagen, die Stellen dürfen immer nur so lange laufen, wie die Professur besetzt ist. Und das ist einfach, das sind ja ganz unterschiedliche unterschiedliche Generationen und da kommt es zu Abweichungen. Und sobald ich ein Department habe, kann ich sagen, das ist unabhängig. Wir brauchen an unserem Institut jetzt diese und jene Stellen, aber die Laufzeiten hängen ja nicht zusammen mit denen von irgendwelchen Professuren. Ja? Und also deswegen würde ich sagen, insgesamt haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten, also wir erleben das jetzt, also es ist ein negatives, bedauerliches Beispiel, auch in so Sparprozessen. Ja? Jetzt, wenn Sie in vielen Bundesländern müssen im Moment Stellen gestrichen werden, eingespart werden. Im Lehrstuhlsystem heißt das immer, Sie streichen einen Lehrstuhl sämtliche Mitarbeiterstellen und alles. Ja? So einen Arbeitsbereich ganz. An den Departments sind Sie kleinteiliger. Ja? Sie können sagen, naja, die Professur geben wir weg, aber aus der Mitarbeiterstelle, da haben wir die Lehre in dem Bereich weiter, weil wir hier eine tolle entfristete Mittelbaustelle haben. Das heißt, auch auf solche Notsituationen können Sie eigentlich, so ist jetzt unsere Erfahrung, besser und flexibler reagieren, weil eigentlich das ist ja was sehr Äußerliches, ja, dass Stellen nur deswegen befristet sind, weil Professuren irgendwann frei werden und nicht mehr weiterlaufen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz äußerliches Argument. Und das ist man los und ist, glaube ich, in dem Punkt, darüber habe ich jetzt selber noch nicht so viel nachgedacht, aber ich glaube, in vielen Punkten ist man an der Stelle einfach flexibler. Und das ist ein durchaus struktureller Vorteil für solche Institutionen, die das machen.
Ja, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit den Grünen. Frau Azar, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich würde tatsächlich auch noch mal auf das Department-Modell kommen wollen. Auf der GAIN hatte ich mit verschiedenen Spitzenforschenden gesprochen, die gesagt haben, Deutschland kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil wir eben so ein hierarchisches System haben. Also wenn wir über Attraktivität des Systems nachdenken, müssen wir über die Department-Strukturen nachdenken. Es ist ja auch Best Practice international und auch mit Blick auf Effizienz, weil wir wissen, in diesen Institutsstrukturen, jeder hat dann eine Sekretariatskapazität und so weiter, also viele Doppelungen. Das ist einfach für das System auch ineffizient. Sie sind da sehr erfolgreich gewesen. Wir wissen, Sie haben gesagt, Anreizsysteme, aber natürlich könnten Hochschulen, und das haben Sie ja auch dargelegt, das jetzt auch schon umsetzen. Das heißt, da gibt es ja auch eine Rolle der Hochschulen und auch der Hochschulleitungen. Also was sind sozusagen auch Punkte Richtung Hochschulleitung, die man da machen könnte? Und in Richtung Frau Niendorf auch noch mal mit Blick auf die internationalen Vergleiche. Wo sehen Sie da auch Modelle, die vielleicht gut passen würden für Deutschland?
Also ich kenne aus meinen Gesprächen Hochschulleitungen, die da sehr skeptisch sind. Ich kenne auch Hochschulleitungen, die das sehr gerne machen würden und wo die Institute eher skeptisch sind und die eigentlich gerne irgendwie was fördern würden, aber die Professorinnen untereinander finden das irgendwie zu anstrengend und sind skeptisch. Ja? Und in so einer Phase in so einer Situation ist es, glaube ich, ist es ganz wichtig, Signale auszusenden. Also zum Beispiel, wenn Sie im Rahmen der Exzellenzinitiative jetzt ein Signal aussenden, wir schreiben von Exzellenzuniversitäten nicht nur vor, dass sie ein Gleichstellungskonzept haben, sondern wir wollen auch mal einige Initiativen an der Exzellenzuni sehen, dass zumindest als Pilotprojekte neue Personalmodelle ausprobiert werden. Das ist etwas, was reizvoll für Universitäten sind. Dieses Signal wird von der Universitätsleitung sofort verstanden. Auch so ein Förderprogramm, wie es jetzt häufiger angesprochen, jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden ist. Das ist ein Signal, was von der Universitätsleitung verstanden wird. Und das stärkt natürlich die Bereitschaft einer Universitätsleitung, dann solche Vor-Ort-Initiativen auch zu unterstützen und sagen, ja, macht ihr das mal, wir unterstützen euch, wir geben euch auch ein bisschen Rückmeldung. Also ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Man sollte signalisieren als Mittelgeber, als Drittmittelgeber, als Bundesgesetzgeber, das finden wir erstmal interessant und da wollen wir, also wir wollen, dass ihr da zumindest mal ein bisschen in die Experimentierphase kommt.
Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, Vergleiche anzustellen mit unterschiedlichen Systemen von unterschiedlichen Kulturen. Das, was ich finde, ist, dass auf Deutschland betrachtet, auch wenn wir uns die Wissenschaftskultur hier anschauen, Departmentstrukturen sind kein sexy Thema, mit denen wir viele Menschen gewinnen, die auf machtvollen Positionen sitzen. Und das sind ältere weiße Männer des globalen Nordens. Und in diesem Falle, diese Personen müssten wir eben hinkriegen oder dazu befähigen oder auch ermutigen, Macht abzugeben. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Schwieriges in der aktuellen Wissenschaftskultur, diese Personen eben auch dazu zu bringen, Macht abzugeben, hin zu einem kollegialen Austausch, hinzubringen, dass man auch die Stellen abgibt, dass man sagt, ich verzichte auf Ressourcen, damit ich mich gemeinsam mit mehreren Menschen weiterentwickeln kann. Und das ist eher ein Kulturproblem. Da weiß ich nicht, ob es am Ende das Ziel sein wird, dass wir in andere Systeme reinschauen und das da 1:1 kopieren können. Ich glaube, da wäre ein Kulturwandel angebrachter.
Vielen Dank. Frau Gurke, bitte, für die Linke.
Ja, meine letzte Frage geht auch noch mal an Professor Reitz und hat auch noch mal so ein bisschen eine praktisch-demokratische Zielsetzung. Wenn man die Befugnisse von einzelnen Professoren auf ein Department überträgt, dann stellt sich ja dann doch noch mal die Frage auch nach den Entscheidungsstrukturen. Und das würde mich einfach interessieren, wie stellt man denn dann sicher, dass in der Departmentstruktur der akademische Mittelbau auf Augenhöhe mitentscheidet? Und was bedeutet das auch für die Professorenmehrheit in den Gremien? Wie wird das eigentlich diskutiert? Diskutiert und am Ende dann auch gelebt. Ja, also eigentlich, denke ich, bräuchte es ja die Abkehr von diesem Prinzip.
Ja, da gibt es, glaube ich, eine ganz große Chance, dass diese Sache mit der Professorenmehrheit endlich gekippt wird. Die grundsätzliche Idee ist ja schon, wenn es ein Department wird, dann bekommt die Institutsleitung mehr Macht. Und wer Institute kennt, weiß, dass das ein Job ist, der normalerweise hauptsächlich mit Aufgaben belastet ist und den niemand gerne übernimmt. Und der rotiert vor allem. Also das machen die Leute 2 oder 3 Jahre und dann macht es jemand anders. Das heißt, es wird nicht undemokratisch. Das kann man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen, wenn man ein Department einführt. Gleichzeitig ist es aber klar, wenn die Mitarbeitenden nicht mehr Ausstattung einer Professur sind, sondern eigenständige Institutsmitarbeitende, dann heißt das, dass jedes Argument jedes möglichen Gerichts wegfällt, zu sagen, im Namen der Wissenschaftsfreiheit brauchen wir eine Professorenmehrheit. Weil dann die Leute, die Wissenschaft betreiben, kollektiv über ihre Wissenschaft entscheiden müssen. Und das sind dann nicht mehr nur die Professorinnen und Professoren. Also es gibt dieses sehr, sehr bedauerliche Verfassungsgerichtsurteil von, ich glaube, 1970, auf das sich alle immer wieder berufen, das auch ab und zu mal von Landesverfassungsgerichten wieder bestätigt wird, wenn es um paritätische Entscheidungsstrukturen geht. Und es wird immer gesagt, na ja, im Namen der Wissenschaftsfreiheit brauchen wir eine Mehrheit der Hochschullehrenden. So ist es ganz, ganz korrekt formuliert, aber das heißt faktisch der Professorinnen und Professoren. Und das sind nun wirklich anachronistische Zustände und ein sehr, sehr starkes Argument dafür, dass die fallen wäre eben die Einführung eines Department-Modells, weil es dann offen auf der Hand liegt. Wissenschaft machen nicht nur Professorinnen und Professoren.
Frau Wolf, Sie hatten sich, glaube ich, noch gemeldet.
Vielen Dank. Ich würde einmal noch dazu einladen wollen, nicht zu holzschnittartig und unterkomplex zu argumentieren. Wir beobachten ja in vielen Fakultäten schon eine, wenn Sie so wollen, schleichende Departmentalisierung. Also da gibt es schon viel transparentere Strukturen, Abflachung von Hierarchien. Aber auch das gehört zur Wahrheit der Story. Es gibt in Departments auch implizite Strukturen und es gibt in Fakultäten auch effiziente Hierarchien und implizite Strukturen sind häufig auch wieder hierarchisch. Also mir ist das zum Teil ein bisschen zu plakativ und eine andere plakative immer Gleichsetzung würde ich auch gerne nochmal kritisch anmerken. Natürlich haben wir gerne für Daueraufgaben Dauerstellen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass auf diesen Dauerstellen auch lebenslänglich dieselbe Person sitzen muss. Es gibt Daueraufgaben, bei denen es ist sehr wichtig, dass die auch zu einer Qualifikation gehören und man die mal 1, 2, 3 Jahre mitmacht, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, aber nicht mein Leben lang. Sowohl für die Aufgaben als auch für die Personen kann es sinnvoll sein, Daueraufgaben nicht immer derselben entfristeten Person zuzuordnen. Auch da argumentieren wir häufig unterkomplex. Also für Realitätssinn und wirklich ein bisschen mehr Pragmatismus würde ich gerne noch mal werben. Danke.
Ja, vielen Dank. Das lassen wir so stehen. Ich darf mich ganz herzlich für die hervorragende Debatte bedanken. Das wird sicherlich nicht die letzte Gelegenheit sein, wo wir diese wichtige Frage zu besprechen haben. Hier im Ausschuss darf ich mich auch bei den Berichterstattern ganz herzlich bedanken und freue mich auf die nächste Gelegenheit und schließe somit unsere Sitzung für heute. Die nächste Ausschusssitzung wird am 25. Februar stattfinden. Ich danke Ihnen.